Wir wollen sprechen hier im Rasenfunk über den VfB Stuttgart, denn da gibt es ja wirklich so einiges. Champions League, DFB-Pokal, was ist in der Bundesliga los? Transfers gab es einige, im Aufsichtsrat hat sich schon wieder was getan oder könnte sich vielleicht was tun. Es ist wie immer viel zu sprechen über den VfB, deswegen bin ich froh, dass ich Danny Geim hier habe. Er ist vom Zeitungsverlag Waiblingen und ihr kennt ihn hoffentlich aus dem VfB-Podcast. Wir reden über den VfB, jetzt geht's los hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung, dass der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ich kann mich nicht satt hören an den Christoph Daum-O-Tönen. Ich sage es, wie es ist. Danny, schönen guten Morgen, schön, dass du hier bist.
Max, wunderschönen guten Morgen und wie immer vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du dich am Tag nach dem DFB-Pokalspiel zur Verfügung gestellt hast. Relativ früh am Morgen, freue mich sehr. Ich habe in den letzten Tagen, Danny, da habe ich Lack bekommen von VfB-Fans, denn ich habe im Zusammenhang mit dem VfB Stuttgart das Wort Krise verwendet. Habe ich diesen Lack zurechtbekommen?
Ach, schwierig, ja. Ist ja immer die Frage, wo man dann die Grenze zieht.
Na, sei ruhig ehrlich, sag ruhig ja, wenn es so ist.
Ich finde, ich hätte das Wort noch nicht benutzt. Mhm. Negativ-Trend vielleicht. Aber ja, es ist immer schwierig. Aber wir machen das ja zum Teil für Fans, natürlich. Das sind unsere Leserinnen und Leser. Aber wir müssen eben auch beschreiben oder wiedergeben, was wir da sehen. Und die letzten drei Spiele vor dem Pokalspiel, beziehungsweise sprechen wir jetzt vielleicht auch gleich noch drüber, die waren eben nicht gut, ergebnistechnisch, aber auch vom Spielerischen her. Und dann kann man auch von einer Krise sprechen, natürlich, auch wenn Sebastian Hoeneß völlig zu Recht angemerkt hat, wie war der Satz vor 8 Tagen waren wir Weltmeister, jetzt sind wir Bademeister. Es geht alles wahnsinnig schnell, gerade auch bei dieser Taktung.
Das stimmt natürlich, wobei ich vor 8 Tagen nicht gesagt habe, der VfB ist Weltmeister. Das kommt natürlich noch mit dazu. Gleichzeitig ist es ja auch eine Diskussion, die ganz schnell beendet sein kann. Und zwar mit dem einfachen Argument, was ich auch durchaus von manchen VfB-Fans dann gehört habe, zu Recht, die gesagt haben, überleg doch mal, wo wir herkommen. Und das stimmt natürlich, aber ich habe mir die Frage gestellt, Danny, ist das wirklich ein Argument, was von innen noch wirkt? Also wenn ich mir die Spieler gucke, die inzwischen beim VfB spielen, wenn ich mir die Umsätze oder die Ausgaben angucke, die man, das Geld, das man in die Hand genommen hat, um gewisse Spieler zu holen, dann stimmt zwar dieses Argument, schau mal, wo wir herkommen, irgendwie immer, aber vielleicht ja auch nicht mehr. Wie glaubst du, sind die Ambitionen innerhalb des Teams, und das sind dann ja auch inoffizielle Ambitionen nach außen hin, werden die das so nicht kommunizieren wahrscheinlich?
Es ist so ein bisschen, das merke ich auch selber immer an der Bewertung, man weiß, was diese Mannschaft bringen kann, wenn sie einen guten Tag hat, wenn sie ihr A-Game auf den Rasen bringt, und daran müssen sie sich messen lassen, auch was die Ambitionen angeht. Du hast die Transfers angesprochen, du hast die Zielsetzungen angesprochen, die Mannschaft spielt erstmals seit wie vielen Jahren, 13, 14 Jahren wieder europäisch. Man möchte das unterfüttern, man möchte mittel- und langfristig sich da oben etablieren und hat dementsprechend auch in dieser Saison den Anspruch, dass man im Idealfall am Ende der Saison da irgendwie unter den ersten 4, 5, 6, 7, 8 Plätzen einläuft, was dann am Ende auch immer für Europa reichen muss. Und insofern kann ich das Argument auf der einen Seite natürlich verstehen, weil ich auch weiß, wo dieser Verein als Ganzes herkommt. Aber diese Mannschaft bleibt ja nicht stehen. Die Mannschaft entwickelt sich weiter. Die Mannschaft spielt ihren Ball. Die Mannschaft wurde verstärkt. Die Mannschaft wurde breiter aufgestellt mit Blick auf den Kader. Und insofern haben vor allem die Spieler und aber auch der Trainer natürlich den Anspruch, dass da was geht. Und sie zeigen, dass sie es können. Man hat es auch eindrucksvoll teilweise auf dem höchsten Niveau gesehen, Sieg bei Juventus Turin, aber auch in der Bundesliga beeindruckende Siege herausgeschossen. Unlängst Freiburg 4-0 weggebügelt, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, anmerken, dass wir gerade in einer Saisonphase sind, die ein bisschen kompliziert ist aus mehreren Gründen. Und ja, ich bin nicht mehr so der Freund dieses Arguments, dieses, ja, wir müssen mal schauen, wo wir herkommen. Es ist einfach so, dass die Ausgangslage jetzt sich komplett gedreht hat. Und du hast halt jetzt eine Mannschaft mit sehr vielen Nationalspielern, mit Spielern, die ihre ersten Erfahrungen auf Top-Niveau sammeln, ja, das stimmt, die aber dennoch gezeigt haben, dass sie auf diesem Niveau auch mithalten können. Und wenn du dann halt zu Hause gegen Gladbach verlierst oder in Mainz verlierst, dann ist das nicht der Anspruch der Truppe, an sich selbst zuvorderst.
Genau, und das sind ja die Einzelergebnisse, und dass die da nicht zufrieden sind, das ist ja klar, und das war natürlich auch die Grundlage meiner Kritik, vor allem die Art und Weise, ehrlich gesagt, fand ich gegen Gladbach, vielleicht habe ich mich davon auch zu sehr prägen lassen, das kann schon sein, aber weil du jetzt gesagt hast, die Plätze 4, 5, 6, 7, 8, also das geht ja dann bis runter zur Conference League, meinst du, dass es wirklich einfach nur in Anführungszeichen um den Europapokal geht? Ist ein Dennis Undav zufrieden damit, Conference League zu spielen?
Das glaube ich nicht. Da kannst du auch mal den Namen Sebastian Hoeneß nehmen. Mhm. Also der möchte auch das höchstmögliche Niveau, und das ist die Champions League und nicht die Conference League. Und dann kommt jetzt wieder die Situation, dass wir natürlich sagen müssen, mit Blick auf die Gesamtentwicklung des Vereins wäre natürlich auch ein Einzug in eine Conference League so ein nächster Step, um den Club irgendwie kurz-, mittelfristig da oben wieder zu etablieren. Dass du dich natürlich sportlich und finanziell dadurch verschlechterst, das liegt auf der Hand. Und gerade mit Blick auf die Ambitionen der Spieler, des Trainers, ist das natürlich schwierig zu vermitteln. Also die, und sie merken natürlich auch beim VfB, das kriegt man ja aus Gesprächen immer wieder so gespiegelt, wenn du dir die Liga anschaust, du hast da schon die Möglichkeit, oben reinzustechen. Also ich habe jetzt die Plätze 5, 6, 7, 8 genannt. Okay, die Bayern, ja klar, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber wenn die Saison gut läuft für die Stuttgarter und jetzt ist die Champions League weg, jetzt ist ein großer Belastungsteil weg, du hast endlich mal Zeit zu trainieren, dann hast du natürlich große, große Chancen, da oben reinzustechen in die Plätze 1, 2, 3, 4. Also sie sind immer noch der Vizemeister, der in diese Spielzeit geht, und die Liga ist, finde ich, da oben jetzt nicht, sie war auch da schon mal stärker, und das sehen die ja auch. Und das ist eine Riesenchance, diesen Champions-League-Einzug aus dem Vorjahr quasi nochmal zusätzlich zu vergolden, indem du direkt sowas nochmal nachschiebst. Das ist möglich, und das ist nach innen formuliert sich mit Sicherheit der Anspruch. Nach außen kannst du es so offensiv nicht verkaufen, glaube ich. Nach außen heißt es halt, ja, internationales Geschäft wäre schon nicht schlecht, aber ja. Guck dir die Liga an, du siehst mehr als ich von der Bundesliga an den Wochenenden. Das ist schon drin.
Es ist auf jeden Fall drin für den VfB, weil an guten Tagen ist der VfB definitiv eine Champions League-Truppe. Na, Truppe verwende ich eigentlich gar nicht, ich habe gerade das Wort Mannschaft umgehen wollen, aus welchem Grund auch immer. Allerdings, an schlechten Tagen sieht das auch aus wie ganz graues Mittelfeld. Und was mir beim VfB Stuttgart manchmal von außen betrachtet fehlt, ist eine Dringlichkeit und ein sich den Widerständen entgegenstellen. Ich will nicht sagen, dass das die Spieler überhaupt nicht machen, aber in Summe, im Team, in der Leistung auf dem Feld fehlt mir das manchmal. Also es stimmt ja alles, was du sagst. Man hat viel zu wenig Trainingseinheiten. Es ist eine lange Saison. Auf der anderen Seite kommen wir aber jetzt gerade auch aus einer Pause. Also ob sich das jetzt wirklich jetzt dann sofort gleich wieder bemerkbar macht, dieser Spielrhythmus, da können, glaube ich, die Interpretationen auch auseinandergehen. Diese Dringlichkeit, ich sehe sie von außen nicht immer. Und auch ehrlicherweise in so einem Spiel wie gestern gegen den FCA habe ich sie nicht gesehen. Es könnte aber auch Blockade sein und eine Art von, ne, sie wissen ja auch, was auf dem Spiel steht. Also eine Dringlichkeit kann sich ja quasi auch negativ auswirken auf die eigene Leistung. Wie würdest du es denn interpretieren? Siehst du, dass da wirklich alle auch vereint sind hinter dem Ziel, das man erreichen möchte, und einfach gerade nicht besser spielen können, als sie es tun?
Der Trainer sieht es genauso wie du. Merkt man, finde ich, auch gestern bei diesem Pokalspiel am Dienstagabend ganz besonders. Ich weiß nicht, ob Dringlichkeit der richtige Begriff ist in diesem Zusammenhang. Ich glaube einfach, was diese Mannschaft mehr beschäftigt, als sie sich einstehen, ist dieses deftige Aus gegen Paris in der Champions League. Also, dass ja, der VfB nicht in die Playoff-Runde kommt, war eigentlich so zu erwarten. Die hatten tolle 8 Spiele in der Champions League, waren gute Auftritte dabei, es waren katastrophale Auftritte dabei wie in Belgrad, aber unterm Strich war das absolut in Ordnung. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl gehabt und die Auftritte danach bestärken mich in diesem Gefühl, in dieser Beobachtung. Das hat viele Spieler genervt und irgendwie haben sie daraus eine falsche Reaktion entwickelt. Also man hat wirklich gegen PSG, das war auch im Herbst gegen Bergamo so, da hat man gesehen, so das ist europäische Weltklasse, würde Michael Reschke sagen. So, das ist wirklich das Top-Niveau. Und da können wir, wenn wir nicht über unsere Grenzen gehen und so weiter und so fort, diese Floskeln, dann reicht's gnadenlos nicht für diese Truppe. Genau wie du es gesagt hast, an einem guten Tag können die in der Bundesliga vermutlich jeden schlagen, an einem schlechten Tag sind sie graues Mittelfeld und müssen sich gegen Kiel und sonst wen durchwürgen. Und das hat meiner Ansicht nach was mit der Mannschaft gemacht. Es ging in dieser Saison in Stuttgart oft um diese Thematik, wenn es einen Rückschlag gab, wie geht die Mannschaft damit um? Mhm. Wie verarbeiten sie diesen Rückschlag? Das hat mal mehr gut geklappt, mal weniger gut. Jetzt gegen Paris hat es nicht gut funktioniert. Und deswegen ist man ja gerade in dieser komplizierten Saisonphase, nenne ich es jetzt mal. Du musst weiter Ergebnisse liefern, um in der Liga deine Ambition zu halten. Also am Wochenende super, super wichtiges Spiel beim BVB. Mhm. Und du hast dieses Thema DFB-Pokal, was einfach ein besonderer Wettbewerb ist, gerade für Sebastian Hoeneß, der hat es gestern Abend auch nochmal unterstrichen, hat vor über 2 Jahren im Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg sein erstes VfB-Spiel gemacht, hat sie dann direkt ins Halbfinale geführt sozusagen.
Glorreiches 1:0 war das.
Glorreiches 1:0, ich glaube Enzo Mio hat das Tor gemacht.
Genau.
Da hat er auch so ein bisschen die...
Der vorher nicht gespielt hat, ne, unter Labbadia.
Mit dem Labbadia nicht so gut konnte, nee. Aber dieser Pokalwettbewerb, also zum einen für die schwäbische Seele nenne ich das jetzt mal. Man war vor 2 Jahren schon mal im Halbfinale, ist dann an Frankfurt gescheitert. Zuletzt 2013 dann im Finale gewesen, gegen die Bayern verloren. Also das ist so ein großer Traum und ein richtig, richtig fettes Saisonziel, weil ja daran auch eine Europa-League-Teilnahme geknüpft wäre. Mhm. Da setzen sie jetzt viele Hoffnungen drauf. Aber um nochmal auf dieses Thema zu kommen, ich fand das Spiel gestern gegen Augsburg, das kann insofern wieder ein Schritt in die richtige Richtung sein. Klar, sie haben gewonnen, Siege im Fußball immer das beste Heilmittel für alles. Aber sie haben sich in ein Spiel irgendwie reingearbeitet, durchgewurschtelt und es hat am Ende gereicht. So, das ist der erste Schritt wieder zurück in diese richtige Richtung, in Richtung Leichtigkeit. Wobei manche auch kritisch anmerken, so richtig war die Leichtigkeit nie da diese Saison. Und deswegen wird es jetzt sehr interessant zu beobachten, was am Samstag beim BVB passieren wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel für diese Mannschaft, für den Kopf, für die Tabelle, fürs Sportliche, für die Ambitionen. Also da bin ich wirklich gespannt, was da passieren wird. Mhm.
Gegen den neuen Trainer und also da musst du definitiv dich gegen Widerstände durchsetzen. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, auf die Ursachensuche zu gehen dafür, dass die Leichtigkeit verloren gegangen ist, dann sehe ich mir zum Beispiel die von dir angesprochenen Champions League Spiele an und ein 1:4 gegen PSG, bei dem du offensiv spielst und dann halt einfach brutalst ausgekontert wirst und dann irgendwann zerfällst du auch so ein bisschen in dich. Ja, meine Güte, das kann gegen dieses PSG wirklich mal passieren. Auch gegen Atalanta kannst du auch zu Hause nach ja auch einem gar nicht so schlechten Spiel dann mit 0:2 verlieren, weil die eben einfach abgezockter sind. Aber eben zum Beispiel eben sowas wie Roter Stern, da würde ich sagen, es lag jetzt nicht an der individuellen Überlegenheit, dass Belgrad das gewonnen hat. Müssen wir, wenn wir darüber sprechen, dass es zwar immer wieder gute Spiele vom VfB gibt, aber eben so die richtig dominanten Spiele der letzten Saison fehlen, wohl wissen, dass es sehr viel verlangt ist, die einzufordern. Aber müssen wir da vor allem auf die Abwehr gucken? Denn das war immer mein Eindruck, dass sowohl im Spielaufbau aus der Abwehr heraus, als auch bei der Kernaufgabe, nämlich Tore verhindern, dass da einfach ein bisschen was fehlt im Vergleich zur letzten Saison.
Das ist vielleicht mit, wenn wir Guirassy noch rausnehmen, ist ja auch ein Riesenfaktor, dass du nicht mehr mit Guirassy spielen kannst, ist das der Schlüssel, absolut. Ich würde da auch Nübel mit reinnehmen, der keine konstante Saison spielt, der spielt keine schlechte Saison, nicht falsch verstehen, aber das ist auch nicht das Niveau, das er spielen kann. Und dann kommt eben eine Innenverteidigung, die sich gefühlt immer noch nicht gefunden hat, vielleicht immer noch nicht hat finden können, weil verletzungsbedingt jetzt auch durch den Verkauf von Anthony Rowe, da ist immer ein Wechsel da gewesen. Und dann hast du mit Jeff Chabot einen Spieler, der ein sehr bulliger Abwehrhühne ist, der dir viel wegköpft, der viel über die Körperlichkeit kommt, aber der beileibe nicht das Aufbauspiel von Hiroki Ito oder Waldemar Anton hat, die Qualität im Aufbauspiel. Und das ist ein entscheidender Baustein im Ballbesitzfußball von Sebastian Hoeneß. Und das krankt die ganze Saison über, klingt zu hart, finde ich, weil meiner Ansicht nach die Truppe immer noch auf einem guten Weg ist. Aber das ist vielleicht so der mit der entscheidende Unterschied, dass dieses Spiel von hinten heraus, angefangen über Nübel, über die Innenverteidiger und die Doppelsechs mit Stiller und Karasor, das funktioniert nicht so, wie sich das der Trainer wünscht. Und da kannst du die Doppelsechs auch mit reinnehmen. Also wenn man Angelo Stiller gerade sieht, der ist überspielt, der ist echt drüber. Also gefühlt auch körperlich. Das wird dir niemand so öffentlich so bestätigen. Aber der bräuchte eine Verschnaufpause. Der müsste mal wirklich kurz raus. Auch Karasor nicht mehr diese defensive Stabilität. Und dann ist eben genau in diesem entscheidenden Faktor für das Spiel von Sebastian Hoeneß, diesen dominanten Fußball, da fehlt dir dann eben das Fundament sozusagen. Und da wieder hinzukommen, jetzt im laufenden Betrieb, wir hatten jetzt wirklich die Hinrunde sozusagen und auch der Januar, Hoeneß hatte kaum Zeit, mit der Truppe zu trainieren. Dazu viele Wechsel, ich habe es angesprochen, mal verletzungsbedingt, mal durch eine Sperre, mal durch sonstige Umstellungen. Das hat sich einfach noch nicht so gefunden, wie er das, glaube ich, gerne hätte. Und gestern gegen Augsburg war das, finde ich, fast ein bisschen erschreckend zu sehen, weil Augsburg das in der Anfangsphase sehr, sehr gut gemacht hat. Gutes Positionsspiel, gutes, schnelles Umschaltspiel, den VfB da gestört, wo sie es nicht mögen. Und da hatten sie Riesenprobleme. Und dieser Hoeneß-Ball, der fußt ja auf einem technisch sauberen, präzisen Passspiel. Und wie viele Pässe gestern Abend unbedrängt in Seiten ausgegangen sind, das ist wirklich alarmierend. Und deswegen nochmal vielleicht zu deinem Thema Krise. Guck dir den Hoeneß an, gestern Abend an der Seitenlinie, der war wirklich teilweise auf 180. Das hat den so angekickst. Und das sind eben diese die Basics, abseits des Themas Einstellung und so weiter und so fort, dieses technisch saubere Passspiel, große Probleme. Und ja, da ist die Abwehr definitiv, die Innenverteidigung allen voran, aber auch die Außenposition, das ist der Schlüssel, warum es aktuell eine schwierige Phase ist, beziehungsweise, ich habe es schon angesprochen, so richtig in den Flow reingekommen. Klar hatten sie mal 3-4 Spiele, wo auch die Ergebnisse gepasst haben, aber du hast es angesprochen, dieses dominante, dieses überzeugende Spiel, das hast du immer mal wieder gesehen, aber nicht über 2, 3, 4, 5 Wochen am Stück oder so, so wie es in der vergangenen so wirklich durchaus mal ab und zu mal war. Und da kann man die Rolle dieser Innenverteidigung nicht hoch genug hängen. Das ist einfach ein Upgrade, ein Downgrade, sorry, gewesen von Ito und Anton auf Chabot. Und zu Beginn war es Chase, dann war es mal Roh, gestern Abend war es jetzt Hendricks. Alleine das zeigt ja schon, müsste man mir jetzt mal rausrecherchieren vielleicht, wie viele Abwehrformationen da in diesem Jahr schon zusammengespielt haben.
Zu viele.
Zu viele. Jeder Trainer sagt zu viele. Und dass sich das halt darauf auswirkt, dass du auch viel zu viele Gegentore schluckst in dieser Saison, das ist ja auch klar. Also Champions League 5 Stück in Belgrad, das ist ja Wahnsinn. Aber auch in der Bundesliga, die Zahl jetzt nicht im Kopf, müsste ich nachschauen.
Aber also es geht eigentlich noch im Liga-Vergleich, aber für den VfB ist es
für den VfB, für den ist, es viel, VfB ist es viel. Ist es viel und auch Nübel hatte in dieser Saison schon mehr Patzer, als er in der vergangenen Saison nach 34 Spielen hatte, oder also direkt verschuldete Gegentreffer. Das ist nicht ideal, absolut. Und dennoch immer einschränkend, die Mannschaft hat immer noch die Eisen im Feuer, ist im Pokal Halbfinale, Bundesliga, alles in Reichweite, alles drin. Aber, Achtung, komplizierte Saisonphase, man hat gesehen, dass es schnell gehen kann, auch mit Blick auf die Stimmung.
Sind nur 3 Punkte auf Rang 11, könnte man jetzt, es klingt polemisch, aber es ist so. Also es ist so,
lass den Kovac jetzt mal 3 Spiele in Folge mit dem BVB gewinnen, ist da auf einmal auch wieder eitel Sonnenschein, so. Vom Weltmeister zum Bademeister.
Aber wenn wir das eben feststellen, also die Defensive spielt logischerweise eine Rolle mit allem, was du gerade gesagt hast, und wir sind gerade in einer ganz entscheidenden Phase oder es könnte eine im Nachhinein sehr entscheidende Phase gewesen sein. Warum hat man dann Rowe verkauft?
mehrere Gründe. Zum einen traut man ihm offensichtlich intern nicht den Sprung zu einem absoluten Top-Innenverteidiger zu. So nach dem Motto, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Man hat es ja auch so gemerkt, so im Laufe der Saison war er nicht gesetzt, oft nicht gesetzt, immer mal wieder rausrotiert, aus verschiedensten Gründen dann auch. Also zum einen diese interne Lagebeurteilung, dass aus dem kein Hiroki Ito oder Waldemar Anton werden wird. Und dann eben gepaart mit Stardren kommt mit einem wirtschaftlich interessanten Angebot von 15 Millionen. Spieler will auch gehen, weil er eben merkt, meine Perspektive geht flöten. Und dann, man hat ja die ganze Transferperiode über schon nach einem IV noch gesucht, hattest du Optionen in der Hinterhand. Und dann war es eben diese Mischung aus, okay, Spieler ist nicht 100% happy, es gibt ein passendes Angebot, das ist auch wirtschaftlich annehmbar und wir haben Alternativen in der Hinterhand, also wird er verkauft.
Wie viel Risiko ist der VfB deiner Meinung nach damit gegangen?
Für Fabian Wohlgemuth Verhältnisse viel, weil man ja gleich zwei junge Innenverteidiger geholt hat, wo jetzt das eher so ein bisschen ein Sven Mislintat-Move ist, sage ich jetzt mal, aus dass keiner aus Frankreich kam.
Da zucken bei manchen Hörenden die Augenlider das.
Absolut, absolut. Es ist, also Wohlgemuth war ja immer dafür bekannt, eher, du holst mal auch ein bisschen gestandenen Spieler. Maxi Mittelstädt war so ein Parade-Wohlgemuth-Transfer, sage ich jetzt mal. Hast du nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, aber auch in dem Wissen, Hoeneß ist ein Trainer, der Spieler nochmal weiterentwickeln, nochmal auf ein neues Level bringen kann, machen wir. So, jetzt, ich sehe das Risiko bei den beiden Neuzugängen auf der IV-Position. Ich weiß nicht, wie groß ich es sehe. Es ist natürlich ein Risiko. Es sind zwei junge Spieler. Auf der anderen Seite Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg, der hat ja echt schon einen Haufen Zweitligaspiele für 18 Jahre gemacht. Bringt, glaube ich, vieles mit rein, was das Körperliche angeht. Und was ich mir habe sagen lassen, ist eben auch, was das Aufbauspiel angeht. Zum Herrn aus Luzern kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber
also Luca Schackes wird da, glaube ich, ausgesprochen, habe ich gelesen.
Ich wollte mich jetzt nicht dran trauen, weil ich noch nicht weiß, wie man den ausspricht. Ich finde diese Lösung, dass du zwei geholt hast, das schafft dir nochmal so ein bisschen einen Puffer. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass du mit Jeltsch da natürlich eher planst. Man hat ja auch 8 Millionen in die Hand genommen für ihn. Das ist ja auch eine ordentliche Stange Geld für einen 18 Jahre alten Innenverteidiger aus der zweiten Liga. Ja, U17-Weltmeister, ja, weiß ich. Aber es ist für Wohlgemuth-Verhältnisse relativ viel Risiko. Aber ich glaube, es ist eben den Umständen geschuldet, dass der Rouault-Transfer eigentlich nicht eingeplant war. Also ich glaube, sie wären noch mit ihm durch die Saison gegangen und im Sommer hätte man das dann vielleicht anders bewertet, aber dadurch, dass sich das jetzt eben gewissermaßen auf den letzten Metern des Transfermarkts nochmal eine neue Dynamik entwickelt hat, war man dann bereit, beziehungsweise man war ja gezwungen, dieses Risiko einzugehen, weil du musstest was machen, dir geht eine IV-Position flöten und dann hat man eben gewissermaßen dann doch reagieren müssen, weil eigentlich war die Transferplanung abgeschlossen. Man hatte sich darauf verständigt, dass man dann doch keinen IV mehr braucht, weil man ja eben aus der Champions League auch raus ist, die Dreifachbelastung ein bisschen reduziert ist und man da eigentlich dann nichts mehr machen wollte. Dann hat sich's eben mit Rennen ergeben und man hat nochmal reagiert. Ist jetzt schwierig zu prognostizieren. Es ist immer ein Risiko mit jungen Spielern, aber du hast mal zwei junge Spieler geholt, also einer von beiden, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass der gute Schritte macht, gerade unter Hoeneß. Ja. Der jetzt im Februar auch Zeit bekommt, mit der Mannschaft wirklich zu arbeiten. Und insofern Risiko da, ja, aber überschaubar.
Ich meine, du hast natürlich dann noch Al-Dakil, ich meine, da spielen jetzt Verletzungen und so weiter auch schon wieder mit rein, aber auf dem, also immer wenn ich etwas Negatives über die VfB-Abwehr gesagt habe, dann habe ich fast immer Zuschriften bekommen, wo dieser Name drin vorkam, ja, der fehlt ja noch oder ja, der braucht ja noch Zeit und ich sehe das auch, dass der tolle Anlagen hat, also ich will jetzt überhaupt nicht gegen den Spieler sprechen, aber ich sehe eben auch, dass ich ihn sehr selten sehe oder zu selten sehe für das, was man sich von ihm erhofft, wofür er jetzt auch überhaupt nichts kann. Aber es ist schon interessant, dass man eben an so einer zentralen Stelle dieses Risiko vielleicht auch ein Stück weit gehen muss. Du hast es jetzt ja schön erklärt. Und gleichzeitig ich aber einfach die Sorge habe, Ich glaube, ich bin dem VfB zugeneigter, als viele VfB-Fans glauben. Ich habe einfach die Sorge, dass man damit unterschätzt, was es bedeutet, nicht nur Innenverteidigung in der ersten Bundesliga zu spielen, sondern auch Innenverteidigung im Spielstil von Sebastian Hoeneß in der ersten Bundesliga zu spielen. Also der Sprung, glaube ich, wäre eh schon hoch in die Bundesliga, egal ob von der zweiten Liga oder eben aus Luzern. Und jetzt aber dann mit den Aufgaben, die du bei Sebastian Hoeneß da umsetzen sollst, für mich ist das eine Situation, wo es völlig normal wäre, dass man einem Spieler erstmal mindestens ein halbes Jahr gibt, bis der sich daran gewöhnt hat. Und jetzt sind wir aber in der Situation, wo wir ziemlich sicher einen von beiden, wahrscheinlich beide, schon sehr früh mit Pflichtspielminuten auf dem Spielfeld sehen werden, aber halt dann in Spielen, in denen jetzt wirklich jeder Punkt zählt und in dem Fehler auch doppelt bestraft werden. Und gleichzeitig hat der VfB logischerweise, im Positiven ist das Stadion kann dir mehrere Punkte bringen. Aber im Negativen ist es so, dass dieses Raunen im Publikum, das du auch gestern gehört hast, was völlig normal ist, der Ball geht in Seiten aus und man sagt einfach nur zu seinem Nebenmann, ach so ein Mist. Und das multipliziert sich zu einem Raunen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das manchmal auch abstrahlt auf die Spieler. Also ich bleibe dabei, es ist ein sehr hohes Risiko, hast du ja letztlich auch gesagt. Und meine Sorge ist eben wirklich, dass man unterschätzt, wie schwierig es ist, diese Position zu spielen im Fußball von Sebastian Hoeneß.
Ich glaube, man schleppt da auch ein Problem aus dem Sommer schon mit. Also im Sommer Transferfenster war meiner Meinung nach so eine gewisse Unwucht da, weil man sehr darauf fokussiert war, Undav zu verpflichten, Demirovic zu verpflichten, sehr viel Fokus auf die Offensive. Und der von dir angesprochene Amin Aldakil war ja eher so, wir brauchen ja eigentlich auch noch einen für hinten, wen haben wir denn da? Und dann wurde der auf so einen letzten Drücker verletzt, verpflichtet. Der kam ja verletzt und hat ja erst einmal wochenlang nicht trainieren können. Da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, ob sie das nicht auch ein Stück weit unterschätzt haben. Also Jeff Chabot war ja relativ schnell klar, war glaube ich sogar noch vergangene Saison, als das quasi eingetütet wurde, war auch früh da, konnte früh in die Abläufe integriert werden, was ihm sicherlich zugute kommt. Und dennoch hat er die Probleme immer noch. Und jetzt sprichst du es genau eben an. Du holst hier zwei Spieler, die das Niveau Bundesliga und den Hoeneß-Ball erst noch lernen müssen und das im laufenden Betrieb. Und da ist sicherlich das große Risiko. Und ich bin sehr gespannt, weil es ist immer so, jeder Spieler, der verpflichtet wird, wird dir erzählt, ach Mensch, der hat die Anlagen, super. Also es wurde noch nie einer verpflichtet, wo alle gesagt haben, müssen wir mal schauen, ob das was gibt. So, und jetzt gerade Amin Aldakil, klar hat er die Seuche am Fuß, Verletzungen mal wieder aufgebrochen, dann erkältet und so weiter. Der hat ja eigentlich noch nicht stattgefunden. Natürlich, siehst wie du, wenn man den mal kicken sieht, ist sofort ersichtlich, dass der was mitbringt. Aber ein Profisportler braucht auch den Körper und die Konstitution für diese Belastung. Und die sehe ich bei ihm eben halt noch nicht. Und insofern weiß ich nicht, ob man jetzt gerade nicht sich in der Situation befindet, die man schon im vergangenen Sommer hätte besser durch strategischere Planung lösen können. Das ist jetzt alles immer einfach aus der Außenschau zu betrachten, aber mir ist es schon zum Saisonstart im vergangenen Sommertransferfenster eben aufgefallen, dass der Fokus auf Undav war, auf Demirovic. Und wir haben ja hinten eigentlich auch Ito und Anton verloren. Ja, okay, wir holen den Amin Aldakil. Okay, schauen wir mal. So, und in dem Spannungsfeld befinden wir uns jetzt. Und da ist dann das Risiko einfach da, dass das letztlich vielleicht dann den feinen Unterschied ausmacht, dass du am Ende Siebter wirst oder Sechster und eben nicht Dritter oder Vierter. So, weil dir auf der IV-Position genau diese Qualitäten dann fehlen, weil sie eben noch nicht da sein können.
Es gibt so Red Flags, wenn man mit VfB-Fans spricht. Und eine Red Flag war für mich im Sommer, wie oft mir erzählt wurde, ja, wir haben ja auch noch Sagadou. Und es tut mir total leid, aber du kannst leider mit Dan Axel Sagadou nicht planen. Das ist, als hättest du mit Holger Badstuber früher mal irgendwie planen wollen, egal bei welcher Station wer war. Übrigens gibt's das auch beim BVB, immer wenn sie dir erzählen, Niklas Süle wird dieses Jahr wirklich richtig gut sein, dann weißt du, ihr seid zu dünn besetzt. Weil du hoffst jetzt darauf, dass eben ein Spieler, der es bisher leider nicht gezeigt hat, es geht nicht gegen die Spieler, aber dass die jetzt eine wichtige Rolle spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Quick-Fix gibt. Ich meine, wir haben das ja durchaus manchmal gesehen, dass sich dann Stiller für den Aufbau zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Es passt eigentlich nicht so ganz zum Stil. Es fehlt dir vorne einer. müsste man halt hoffen, dass Angelo Stiller jetzt dann irgendwann wieder die gedankliche und physische Freiheit hat, das wirklich umzusetzen. Aber das ist ja nur die eine Seite des Transferfensters und auch der Probleme beim VfB. Du hast vorhin auch schon gesagt, Guirassy spielt natürlich auch eine Rolle. Und dazu haben wir auch eine Frage im Forum bekommen. Und die Frage ist, ich stelle sie jetzt einfach verkürzt, wurde der Guirassy-Abgang deiner Meinung nach bisher denn aufgefangen?
Die Sache ist halt, viele haben die Erwartung, dass du das irgendwie 1:1 kompensieren kannst. Und bei einem Spieler von der Klasse von Serhou Guirassy geht das meiner Meinung nach nicht. Ich fand und finde die Lösung mit Demirovic, Undav plus Woltemade, nehme ich da auch noch mit rein, die kann das tragfähig lösen. Aus dem von mir genannten Trio fällt jetzt Demirovic meiner Meinung nach am meisten ab. Ist, wenn man sich das beobachtet, irgendwie immer noch nicht so richtig integriert, hat immer noch seine Probleme. Und wenn man ehrlich ist, war das eigentlich die ganze Zeit schon so. Er hatte am Anfang eine unfassbar gute Trefferquote. Er hat quasi aus nichts das absolute Maximum rausgemacht. Und es waren auch schon Spiele, wo das Spiel mehr oder minder an ihm vorbeigelaufen ist. Und am Ende hat er trotzdem 2 Tore gemacht. Und wir saßen in unserer Einzelkritik da, ja, und ja, okay, was kriegt er jetzt für eine Note? So dieses bescheuerte Format, das aber alle mögen, was ich auch verstehen kann, aber in der Bewertung total schwierig. Wenn man sich die Scorer anguckt, wie sich's verteilt, haben sie es, finde ich, schon aufgefangen bekommen, weil sie eben das auch auf mehrere Schultern verteilt bekommen haben. Natürlich, die Trefferquote, die Guirassy hat, das kriegst du nicht nochmal. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das war eine Saison.
Das kriegt ja auch Guirassy nicht nochmal.
Das kriegt auch,
muss man ja auch genau sein.
Also, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Das war eine Saison absolut outstanding. Das kann er nicht nochmal reproduzieren. Das hätte er auch in Stuttgart nicht nochmal reproduzieren können. Hundertprozentig nicht. Und nichtsdestotrotz ist es, es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, gerade mit Demirovic mehr Hoffnungen verbunden waren, dass er schneller, er war auch ein Spieler, der relativ früh da war, der die Vorbereitung mitgemacht hat, der früh das System hat kennenlernen können, der schon von Beginn an guten Draht mit Undav hatte. Da war die Erwartung da und sie ist auch da, dass das ein bisschen mehr Impact aufs Spiel bringt. Und das hat er nicht erfüllt. Also da ist vielleicht wirklich dann ein deutlicher Unterschied nochmal zu sehen. Ich finde, es fällt aber nicht so sehr ins Gewicht, weil du eben mit Undav, Woltemade und Demirovic, sofern sie dann alle spielfähig sind, 3 ganz unterschiedliche Stürmertypen hast, was die Profile angeht. Und es gibt dir natürlich als Trainer unglaublich viele Variationsmöglichkeiten. Und gerade Woltemade hat, glaube ich, eher alle dann, jetzt auch mal was Positives wieder zu sagen, ein bisschen überrascht. Der hatte eine sehr, sehr gute Phase im Endspurt 2024. Der bringt das mit, was Hoeneß braucht, diese Spielstärke. Er ist ja ein wahnsinnig schlaksiger Stürmer, der dennoch den Ball unglaublich gut unter Kontrolle halten kann. Der in der Hinsicht mehr Guirassy ist als Demirovic. Und wenn man das dann als Paket sieht mit Undav, da brauchen wir jetzt, den brauchen wir gar nicht mehr beschreiben, den kennt ihr alle, wisst ihr alle, was er kann und was er eben auch nicht kann, finde ich das eigentlich von den Verantwortlichen, wenn wir nochmal in den Sommer zurückdenken, ist da der Weggang von Guirassy eigentlich bestmöglich aufgefangen worden, was die Planung angeht. Ich meine, du musst ja überlegen, was war möglich, was konntest du machen. Und wie gesagt, eben Demirovic mit Blick auf die Einbindung ins Spiel, da ist sicherlich Luft nach oben und da hat man sich sicherlich auch mehr erhofft.
Also was die Spielerprofile angeht, würde ich dir definitiv recht geben. Ist jetzt ein ungerechtes Argument, weil ich musste die Entscheidung nicht treffen und der Markt war dementsprechend. Aber ich muss sagen, für dieses Geld, glaube ich, hätte man Demirovic nicht holen sollen, weil wir sprechen immer noch über einen VfB, der finanziell eher an der Kante genäht ist, der eben sagen muss, wenn ich von Stade Rennes 15 Millionen bekomme, ey, super, mache ich sofort und gehe damit das Risiko ein, meine Saisonziele vielleicht zu verfehlen. Also wie gesagt, es geht nichts gegen den Spieler und ich weiß auch, dass es sehr leicht dahingesagt hat, Mensch, ihr müsst einfach einen besseren Stürmer oder einen genauso guten Stürmer für weniger finden, das ist nicht so einfach. Aber das war was mich damals schon irritiert hat, Und so ganz ist das noch nicht weggegangen. Ich finde immer noch, dass das in Summe ein sehr, sehr teures Transferfenster war und bisher ist für mich der Ertrag noch nicht entsprechend, ehrlicherweise.
Vielleicht eine Anmerkung. Die Demirovic-Verpflichtung wurde getätigt zu einem Zeitpunkt, wo nicht klar war, bleibt Undav oder nicht. Undav war ja Leihspieler von Brighton.
Ja, guter
Punkt. Sehr zähe, sehr zähe Verhandlungen und es stand mehrfach, also es sah sehr lange so aus, als würde das mit Undav nicht klappen. Und damit war klar, du brauchst einen Stürmer, einen Stoßstürmer A. Und das sollte eben Demirovic sein. Und deswegen war man eben bereit, so viel Geld zu investieren. Ich glaube, die Situation hätte sich anders dargestellt, wenn du Undav safe gehabt hättest. Hättest du schon verpflichtet gehabt, keine Ahnung. Oder es wäre einfach, hätte sich nicht so lange gezogen. Ich glaube, dann hätte man bei Demirovic eventuell auch noch mal schärfer nachgedacht, ob er die, was waren es denn am Ende, 23 Millionen oder so, ob er das Geld wirklich wert ist. Aber das gehört, finde ich, in die Bewertung des Transfers absolut mit rein. Und nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, wenn man da das Gesamtpaket aufmacht. Ja, ist immer müßig, dann zu diskutieren, hat sich's gelohnt oder hat sich's nicht gelohnt. Rein mit Blick auf die Leistung, die er bislang gebracht hat, muss man dann, denke ich, sagen, war es sehr viel Geld. Aber er hat ja noch ein paar Spiele Zeit.
Eben, es ist ja eigentlich auch viel zu früh, auch für uns Außenstehende, das wirklich abschließend zu bewerten. Auch Roro hätte man eigentlich noch nicht jetzt abschließend bewerten können. Da hat halt der VfB einen Informationsvorsprung aus den Trainings und wenn sie sagen, wir sehen da nicht mehr das Potenzial, das es rechtfertigen würde, ihn zu halten, dann müssen wir das akzeptieren. Jetzt gucken wir einfach mal, wie er sich dann bei Rennes entwickelt, dann werden wir es ja sehen. Ich würde aber gerne noch über einen anderen Aspekt mit dir sprechen, der auch eben mit dem Guirassy-Abgang zu tun hat, weil wir haben jetzt diese unterschiedlichen Spielerprofile, ganz unterschiedlicher Art. Wir haben auch gesehen, dass sich letztlich die Tore ein bisschen auf deren Schultern verteilen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wenn Demirovics Saison einen anderen Verlauf gehabt hätte, er nicht so von Beginn an so gut gestartet wäre, sondern vielleicht jetzt ein paar Tore gemacht hätte, dann würden wir alle sagen, Mensch, der ist angekommen beim VfB, Topscorer, also oder Top-Torschütze mit 8 Toren, ist doch alles wunderbar. Aber es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich, dass Guirassy ja auch sehr wichtig war, in Phasen, in denen die Gegner sehr kompakt stehen, Lücken zum einen freizulaufen und zum anderen aber auch anspielbar zu sein und den Ball dann auch sehr gut weiter zu verarbeiten. Findest du, dass auch dieser Aspekt des Spiels beim VfB in dieser Saison genauso gut funktioniert wie in der letzten? Oder müsste da vielleicht auch von manchen Mittelfeldpositionen, vielleicht auch von einem Enzo Mio oder jemandem, da etwas mehr kommen? Denn mir ist aufgefallen, dass es schon ziemlich flügellastig war in den letzten Wochen.
Mio saß gegen Augsburg auch auf der Bank, ist immer, also Mio ist ein Spieler, den Sebastian Hoeneß von Tag 1 an sehr, sehr mochte. Ist ein ganz wichtiger Spieler in seinem System und auch Mio macht gerade eine bisschen kompliziertere Phase durch, hat nicht mehr den Impact auf das Spiel, den er mal hatte. Und insofern, eine Mannschaft muss man ja immer als Ganzes begreifen, krankt natürlich auch ein Demirovic dann an, wenn die Zuspiele nicht kommen, dann hat er auch seine Probleme, ist auch klar. Und du hast es gesagt, gegen Augsburg auch auffällig, ja, sehr flügellastig, sehr linkslastig, sehr Mittelstädt-Führig-lastig. Rechte Seite, Brun Larsen war ganz, ganz schwach. Auch die Wochen davor mit Wagnermann war es nicht ideal. Es ist ein bisschen so, ein Kollege hat es vor ein paar Tagen mal geschrieben, es sind lauter kleinere Problemfelderchen, die sich zu einem großen Gesamtproblem dann ein bisschen zusammen, also jeder hat so ein bisschen einen Rucksack, den er mit rumträgt und so ein Rucksack voller kleinerer Probleme, die dann in der Summe aber schwer wiegen und gerade das Offensivspiel, über das Aufbauspiel haben wir ja vorhin schon gesprochen, gerade im Offensivspiel entsteht dann eben zu oft der Eindruck, gerade in den letzten Spielen, Gladbach, Mainz, aber jetzt auch Augsburg, dass es schwerfällig daherkommt, behäbig daherkommt, ausrechenbar daherkommt, dass kreative Momente fehlen, Überraschungsmomente, eben genau diese Elemente, die zum Beispiel ein Enzo Mio dem Spiel ja wunderbar geben kann, wenn er eben auf absolutem Top-Niveau ist, was er derzeit nicht ist, körperlich, mental. Paris-Spiel war da auch ein gutes Beispiel, da wollte er mal ganz Frankreich zeigen, was für ein toller Kicker er ist, hat nur so semi geklappt. Es ist einfach so, dass viele Spieler gerade in so einer Phase sind, man etabliert sich zum Beispiel als Nationalspieler. Stiller wurde im Herbst das erste Mal eingeladen. Die machen ihre ersten Schritte auf der Champions League Bühne, müssen diesen Spagat auch im Kopf hinbekommen, war ja immer so ein Thema. Mensch, da spielen sie unter der Woche gegen Bergamo, gegen Madrid und Turin und dann am Wochenende gegen Kiel und dann noch im Pokal gegen Kaiserslautern so. Darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, gerade wenn es um Spieler wie Enzo Mio geht, um so ein bisschen feinfühligere Spieler auch. Aber das ist mit Sicherheit auch ein Teil des Problems, dass diese offensive Leichtigkeit gerade nicht da ist, dass vieles harte Arbeit ist. Und da komme ich nochmal auf den Punkt. Ich glaube, dass da dieses Augsburg-Spiel unter dem Strich vielleicht wertvoller sein kann als ein glatter 3-0-Sieg, weil sie haben sich da irgendwie auch durchgebissen, durchgekämpft, haben sich reingewurmt und es war wirklich unansehnlich, aber am Ende hat das Ergebnis gepasst. Und das kann einer Mannschaft unter Umständen mehr geben als so ein, ach Mensch, wir sind ja wieder da drin, wir sind ja wieder im Flow so. Die müssen sich gerade vieles erarbeiten und sie müssen sehen, und deswegen nochmal, Dortmund wird sehr, sehr wichtig. Sie müssen sehen, dass sich dieser Aufwand lohnt. Sie müssen sehen, dass das Invest, was wir da reingeben, und sie müssen gerade mehr in die Spiele geben, um sie auf ihre Seite zu ziehen. Und Gladbach und Mainz waren dann gute Beispiele. Da haben sie eben nicht mehr investiert, sondern zu wenig investiert. Und dann reicht es nicht gegen, selbst gegen Bundesliga-Mittelmaß, sage ich jetzt mal. Und deswegen ganz heikle Saisonphase. Und nichtsdestotrotz, ich bin da eher positiv gestimmt, weil ich eben sehe, dass da eine gute Basis da ist und ich sehr viel auf diese Februarzeit lege, wo gefühlt beim VfB so ein bisschen hingefiebert wird, wo auch so der Trainer Hoeneß schon mal gesagt hat, ja, da können wir endlich mal trainieren. So, wir sind raus aus diesem Spielen, Reisen, Rhythmus. Wir haben mal 3-4 Tage, um uns auf den Gegner vorzubereiten, wirklich in der Detailtiefe, die ganz offensichtlich mancher Spieler braucht, weil es eben sonst nicht so leicht von der Hand geht. Und wird sehr interessant, kann natürlich auch ins Negative kippen. Wenn du jetzt gegen Dortmund nicht gewinnen solltest, verlieren solltest, dann bist du in der Liga, hast du da halt 3 Liga-Pleiten in Folge angehäuft und dann geht's natürlich schnell los.
Wieder. Und dann spielst du gegen Wolfsburg, die zwar wirklich nicht schön spielen, aber gefährlich sind. Hoffenheim, okay, da geht was. Und dann zu Hause gegen Bayern geht natürlich rein theoretisch auch was. Also will jetzt gerade nicht die Heimbilanz vom VfB gegen Bayern schlecht reden. Das könnte auch nochmal so ein Signalspiel sein. Aber ich finde, bei allem, was du sagst, und ich verstehe auch, dass die sich jetzt darauf freuen, mal zu trainieren und vielleicht auch mal durchatmen zu können. Ich glaube, es wurde ja auch gesagt, nach dem Dortmund-Spiel haben wir zum ersten Mal so eine richtige Trainingswoche. Da können wir auch richtig Regeneration machen und dann trainieren. Es läuft nicht immer so alles ineinander über. Aber da ist schon ganz schön viel Hoffen mit dabei, dass man einfach,
absolut,
dass das wie immer Hoeneß und seine Spieler hinbekommen. Und gleichzeitig habe ich, also ich persönlich habe einfach im Spiel gegen Gladbach und gegen Mainz einzelne Dinge gesehen, die für mich eben Red Flags sind, wo es aber auch sein kann, dass sie nur in diesen Spielen da waren. Aber Umschaltbewegung nach Ballverlust nach hinten, gerade gegen Gladbach, in einzelnen Szenen katastrophal, also wirklich katastrophal. Und kein Spieler ist quasi im höchsten Tempo zurückgegangen, sondern es waren 6 Spieler, die ihre hinteren 4 alleine gelassen haben. Und da habe ich mich gewundert, weil normalerweise gibt es in solchen Phasen, das haben viele Teams, dass es das mal gibt in einzelnen Spielen, aber es gibt immer einzelne Spieler, die machen im Vollsprint den Lauf und danach falten sie links und rechts die zusammen, die nicht mitgelaufen sind. Und das hat in der Regel einen Effekt. Beim nächsten Mal laufen sie dann wieder alle ein bisschen schneller zurück, weil die waren ja einfach nur müde. Die wollten das ja nicht, weil sie faul sind, sondern einfach haben es einfach nicht hinbekommen. Es ist halt einfach ein Agieren im Extrembereich, wenn du Leistungssport machst. Und das hat mich eben gewundert. Und ich frage mich, wer sind die Spieler, die aktuell auch in der Form sind, so voranzugehen? Und eigentlich sind wir gerade bei dem Befund gelandet, vielleicht mit Ausnahme Undav, aber das kann halt auch nicht immer spielen. Eigentlich hat jeder gerade so ein bisschen, du hast es ja vorhin gesagt, sein Päckchen zu tragen und kann da nicht so wirklich für die anderen vorangehen.
Ja, und daher kommt, glaube ich, auch diese Hoffnung auf diese Phase im Februar, wo man diese Spieler, die diese Rollen auch einnehmen können, also Angelo Stiller, Jeff Chabot, Alex Nübel hinten drin, Undaf hast du angesprochen, aber auch Enzo Mio, Chris Führich auf der Außenbahn, die können solche Spieler sein, Atakan Karasor auf der Doppelsechs. Aber wie wir es ja diskutiert und beschrieben haben, es ist einfach so, dass gerade vermutlich keiner im Kader auf absolutem Top-Niveau ist, vielleicht auch nicht sein kann mit diesen ganzen, mit dieser kräftezehrenden Hinrunde und diesem wahnsinnig intensiven Jahresauftakt jetzt in den Knochen. Weiß nicht, ob das besser lösbar gewesen wäre. Ich wüsste nicht genau wie. Ich glaube, sie sind in so einer Phase, da müssen sie halt irgendwie jetzt gerade durchkommen. Mhm. Und gute Ergebnisse, halbwegs gute Ergebnisse noch liefern, keine zu große Lücke aufgehen lassen in der Liga. Und dann sollte sich das, legen. Und sie können diese Situation lösen. Auch Sebastian Hoeneß ist einer, der solche Situationen lösen kann. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu unserer Anfangsfrage. Sebastian Hoeneß hat diese Truppe übernommen im April 22, glaube ich, war es, auf Tabellenplatz 18. Da haben wir von ganz anderen Themen gesprochen und viele Spieler aus dieser Zeit sind noch da. Also es ist auch ein gewisses Vertrauen in die Arbeit von Sebastian Hoeneß da, dass er, wenn er die Zeit hat, diese Stellschrauben, die zu drehen sind, drehen kann. Und deswegen bin ich da so sehr auf diese Hoffnung, auf diese Phase im Februar aufgegangen, weil alle, auch intern die Verantwortlichen, das sehen. Wir haben eine gute Mannschaft und wir haben auch eine Mannschaft, die Charakter schon gezeigt hat, sehr, sehr oft. Und nichtsdestotrotz sehen die auch alle die von dir zum Beispiel angesprochenen Probleme im Umschaltspiel. Mhm. Und jetzt kommt eben die Phase, wo es dann quasi keine Ausreden mehr gibt. Das ist natürlich auch klar, völlig klar. Du hast dann die Möglichkeit, mit der Truppe zu arbeiten. Du hast einen anderen Spielrhythmus. Und dann ist natürlich auch die Erwartung, die Hoffnung da, dass das merklich besser wird. Wenn das nicht so kommen sollte, sprech mal in einem Monat über andere Themen. Das ist ja auch völlig klar.
Ja, dann kriegt man nicht mehr auf den Deckel, wenn man Krise sagt. Aber es war ja gut verständlich, warum so reagiert wurde. Ehrlicherweise als ein Beobachter, der auch alle anderen Teams sich anguckt, sehe ich zwar bei der Champions League wirklich Probleme. Da haben sich auch schon manche sehr drüber aufgeregt, dass ich das gesagt habe. Aber dahinter, da ist es ein Brei aus Teams, bei dem sich der VfB definitiv abhebt. Und zwar positiv in eigentlich allen Belangen. Jetzt ist aber das eine ja, wie wir das Sportliche bewerten. Und da müssen wir im Konjunktiv bleiben. Wir wissen jetzt einfach nicht, wie der Februar und danach ja auch März und April, da wird ja auch dann DFB-Pokal-Halbfinale und so weiter kommen und vielleicht noch irgendwie reinrutschen, wie sich das auswirkt. Wenn man auf die Finanzen blickt, dann muss man ja langfristiger planen und da musst du in Szenarien denken, Szenario A, B, C. Und da haben wir von F. Verlat im Forum eine Frage bekommen. Er fragt, ist bekannt, wie risikoavers der Vorstand plant? Es wurden ja in letzter Zeit einige neue Verträge abgeschlossen, bei denen Gehälter erhöht wurden. Er nennt Undorf und Stiller als Beispiele. Geht man in den nächsten Jahren von Teilnahmen im internationalen Wettbewerb aus oder hat man bei neuen Verträgen einen hohen variablen Teil mit Erfolgsbeteiligung bei Europapokal-Teilnahmen? Und die letzte Frage fasst zusammen, droht ein erneuter Untergang bei ausbleibendem Erfolg und hohen Fixgehältern? Das ist die Sorge, glaube ich, hinter dieser Frage.
Das ist die große Sorge, die auch völlig verständlich ist, weil ja gerade der VfB diese Fehler alle schon gemacht hat. Jetzt ist es natürlich so, dass weder Max noch ich noch sonst ein Journalist die Arbeitspapiere von Angelo Stiller, der jetzt kürzlich verlängert hat, mal in der Hand hatten. Was das die sportliche Planung angeht, ist Fabian Wohlgemuth aber dafür bekannt und es ist auch bei vielen Spielern so, bei Angelo Stiller weiß ich es nur jetzt im konkreten Fall nicht, dass man sich in den Verträgen natürlich vor finanziellen Risiken abgesichert hat. Man muss natürlich sehen, der Angelo Stiller verlängert seinen Vertrag in Stuttgart, weil er in Stuttgart international spielen möchte. So, sollte das nicht eintreten, und da gibt es ja das große Thema bei Angelo Stiller, hat er eine Ausstiegsklausel oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass die Kollegen da unterschiedliche Informationen darüber haben, ganz offensichtlich, wenn man da sich austauscht oder auch liest, was geschrieben wird. Ich sag's einfach mal so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sollte der VfB die Saison auf Platz 10 abschließen, dass Angelo Stiller keine Ausstiegsklausel hat. So, also die bauen da schon vor, auch wenn das Ziel, haben wir ja auch schon mehrfach angeschnitten, ist, diese absolut außergewöhnliche Vizemeistersaison zu unterfüttern, weil man sich eben mittelfristig da oben im oberen Tabellendrittel konkret die Plätze 1 bis 6 festbeißen möchte. Und jetzt kommt eben die wirtschaftliche Entwicklung hinten nach. Da geht der VfB ja schon seit längerem einen Weg, dass man versucht, das ein bisschen diverser aufzustellen, ein bisschen breiter zu streuen, was die Sponsorings, die Partnerschaften angeht. Und da spielt jetzt eben, glaube ich, dann auch ein Stück weit mit rein. Wir haben im März eine Mitgliederversammlung, wo quasi die komplette Vereinsführung neu bestellt wird. Und das ist immer ja ein heißes Thema, aber natürlich ist das auch entscheidend, weil EV-Vertreter im Aufsichtsrat mitsitzen. Also aktuell ist der Präsident auch wieder Aufsichtsratsvorsitzender, hat da eben auch dann bei gewissen Entscheidungen mitzureden. Und Stichwort ist ja immer gewesen Champions League-Falle, Stuttgart-Downfall und so weiter und so fort. Ich kenne diese Sorgen. Ich kann die natürlich nicht zerstreuen, weil am Ende des Tages geht es um den sportlichen Erfolg. Und da haben wir vorhin auch schon drüber diskutiert. Um die Mannschaft weiterzuentwickeln, um den Spielern und dem Trainer eine Perspektive zu bieten, muss ein erneuter Einzug ins internationale Geschäft. Und das heißt dann immer noch nicht, dass man alle Spieler, Mio, Stiller, halten kann. Sind die von der Euroleague begeistert? Für die wird es im Sommer einen Markt geben, auf jeden Fall. Und wenn dann ein Verein kommt, der eben Champions League spielt, und die eben gemerkt haben, Mensch, das war ja schon ganz toll da, Mittwochabends, Flutlicht, Bernabeu, hätte ich schon gerne wieder. Dann kann es eben sein, beziehungsweise dann wird es so sein, dass diese Mannschaft auch in der nächsten Transferperiode einem erneuten Umbruch unterzogen wird. Und der entscheidende Faktor in der Gleichung wird Sebastian Hoeneß sein. Und das ist eben auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung des Gesamtvereins dann wirklich, wirklich, wirklich der vielleicht wichtigste Baustein. Schafft es die Mannschaft, der Verein, auch im nächsten Jahr ein attraktiver Standort zu sein für Sebastian Hoeneß? Und da ist, glaube ich, wirklich die Champions League-Teilnahme, die erneute Qualifikation für die Champions League, ich will jetzt nicht sagen die Grundvoraussetzung, ich möchte es nicht ausschließen, aber ich glaube, es ist einfach offen, ob Sebastian Hoeneß im neuen Jahr noch Trainer in Stuttgart ist, wenn diese Mannschaft nur in An- und Abführung, alles immer, wir sind ja hier, wir haben das alles, glaube ich, ganz gut eingebettet. Also wenn diese Mannschaft nur Europa League spielt, bin ich sehr gespannt, was da im Sommer passieren wird. Auf der Trainerposition, im Kader sowieso. Und mit Blick auf die Finanzen wäre das, glaube ich, vermutlich der einkalkulierte Weg. Also erneuter Champions League-Einzug wäre sicherlich das Nonplusultra, auch das Finanzielle, hat man ja jetzt mal gemerkt, was da so an Einnahmen rüberkommen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich habe da wirklich als mit den Augen gerollt, wenn ich diese Summen gesehen habe, die man da pro Sieg, pro Spieltag, pro Teilnahme
einfach nur
ja
fürs
schon,
Dasein.
Einfach nur fürs Dasein schon bekommt, das ist ja Wahnsinn.
Keine Urkunde
ja
hat einen goldenen Rand. Aber
die hatten einen wirklich goldenen Rand und das ist natürlich was, was den Weg der Konsolidierung, den der VfB nun ja mal ja gehen muss, Corona, die 2010er Jahre, das war alles Grütze, auch finanziell, es stand ja mal wirklich spitz auf Knopf teilweise. So, und wir haben Anthony Rowe angesprochen, 15 Millionen Euro ist immer noch ein Angebot, wo der VfB dann sagt, ja, können wir gut gebrauchen, das Geld. Trotz allem. Also ist alles auf einem guten Niveau mittlerweile und auch auf einem, wie ich finde, guten Weg. Und nichtsdestotrotz, dass man den sportlichen Erfolg der vergangenen Saison mit einem erneuten sportlichen Erfolg, der das internationale Geschäft wäre, unterfüttert, finanziell, perspektivisch, das ist eminent wichtig für die nächsten Schritte, die dieser Verein gehen möchte, gehen muss.
Wie findest du denn da die Kommunikation des Vereins. Denn wir wissen, ich will jetzt nicht anfangen mit von wegen schwieriges Umfeld, aber es ist ja völlig klar, dass die Meinungen gerade sehr weit auseinandergehen, weil die Entwicklung eine so krasse ist, die der VfB genommen hat. Und das ist ja völlig logisch, dass die einen sagen, ey, Hauptsache wir bleiben in der ersten Liga, guckt, wo wir herkommen. Und es ist aber auch völlig verständlich, dass die anderen sagen, schaut euch doch mal an, wer gerade hier auf den Champions League Plätzen liegt, da müssen wir doch irgendwie hinkommen, ich will wieder Champions League, und das wäre ja auch logischerweise das Beste, was dem VfB passieren könnte. Findest du, dass der Verein in seiner Kommunikation dieses Auseinandergehen eines dann doch meinungsvolantieren Umfelds richtig adressiert?
VfB und seine Kommunikation, das ist auch so ein Dauerthema, also in jeglicher Hinsicht. Es ist auch sehr individuell. Ich glaube, da könntest du jetzt mit 10 Kollegen sprechen und 10 Einschätzungen bekommen. Ich finde, dass sie den...
Was ja schon nicht für eine stringente Kommunikation spricht.
Ja, ja. Was heißt nicht stringente Kommunikation? Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Bewertung an. Also ich war vergangenen Freitag auf einem Pressegespräch mit dem amtierenden Präsidenten, und er hat den Satz gesagt, ja, wir wollen uns da mittelfristig auf den Plätzen 1-6 etablieren. So, das war, als Wolfgang Dietrich das vor 6 Jahren gesagt hat, war das eine Riesenschlagzeile. Ja. Mittlerweile ist es keine Erwähnung mehr wert. So, das ist völlig, völlig selbstverständlich quasi so, dass der VfB auf einem Weg dahin ist, wo sie sich in ihrer Eigenwahrnehmung immer gesehen haben. So, es war da halt eben nur diese Phase, wo man aus diversen Gründen quasi in allen Bereichen, sei es im Verein, sei es sportlich, komplett weg war von diesem Weg. Jetzt ist man auf dem Weg dahin wieder zurück. Und man kann, glaube ich, froh sein, auch hier nochmal ein kleines Loblied auf Sebastian Hoeneß, der, finde ich, der in der Hinsicht der beste Kommunikator ist. Alexander Werle ist da meiner Ansicht nach, du tritt eh weniger in Erscheinung, was die Kommunikation, die öffentliche Kommunikation angeht, als das zu Beginn mal war. Und Fabian Wohlgemuth ist ja da auch eher ein sehr zurückhaltender, brummiger Berliner, was das angeht. Und ich finde, dass da Sebastian Hoeneß eigentlich immer einen ganz, ganz guten Ton trifft. Und er schafft dann diesen Spagat zwischen, Leute, natürlich wollen wir den maximalen Erfolg, aber wir müssen auch schauen und bla bla blub so. Also ich bin der Meinung, dass das mit der Kommunikation ganz gut funktioniert, aber ich habe eben auch Zeiten mitgemacht, wo die Kommunikation ein einziges Desaster war. Vielleicht bin ich da auch einfach, was die Ansprüche angeht, sehr, sehr, sehr weit unten. Das möchte ich nicht ausschließen. Ich habe eben auch nur gelernt, und ich beobachte diesen Standort jetzt schon eine ganze Weile, es ist ein emotionaler Standort, und es ist auch toll, und es soll bitte auch immer so bleiben, und du wirst da immer, du wirst immer die Bruttler haben, du wirst immer die Meckerer haben, du wirst immer die haben, die sofort durch die Decke gehen, du wirst immer die Pessimisten haben. Es ist ein Traditionsverein mit über 100.000 Mitgliedern, das ist einfach nicht möglich, da mal eine Kommunikation stringent reinzugeben, und dann da laufen dann alle hinterher. Das soll auch gar nicht so sein, glaube ich, finde ich. Was ich nur sagen kann, ich finde es ganz gut, wie sie es bislang machen. Ich kann die Argumente gut nachvollziehen. Allen voran Sebastian Hoeneß, gute Argumentation, stringent, klar nachvollziehbar. Du wirst keinen finden, glaube ich, unter den VfB-Fans, der sagt, Mensch, der Hoeneß, der gibt da völlige Schwachsinnsziele aus, formuliert es völlig bescheuert. Das wird es nicht geben. Und insofern bin ich, was das angeht, eigentlich eher, finde ich das ganz gut, wie sie es machen.
Ich meine, wenn man sich Zahlen anguckt, dann ist der VfB jetzt gerade da, wo er hingehören sollte. Also beim Personalaufwand immer schwierige Zahl, weil da alles mit reingeht. Aber da ist man auf Rang 6 gewesen bei den letzten DFL ausgewiesenen Zahlen. Das heißt, das ist dann Rang 1-6. Und man lacht natürlich ein bisschen wegen der 1, weil die sehr unwahrscheinlich ist. Auch wenn wir es hier im Rasenfunk getippt haben vor der Saison. Da gab es einen Meistertipp VfB. Aber rein theoretisch muss man da schon hin. Und die sonstigen Zahlen ziehen so langsam nach. Aber auch da ist eben, du brauchst letztlich die Europapokalkohle, und man muss ehrlicherweise sagen, das geht mir bei dem Aspekt immer ein bisschen unter. Man sagt, wir müssen uns für den Europapokal qualifizieren. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es wenigstens die Europa League ist, denn bei der Conference League zahlst du drauf. Sowohl von den Strapazen her für den Körper und so weiter, als auch tatsächlich von der Kohle her, weil das ist es eigentlich fast nicht wert, außer dass du sagen kannst, ja, wir spielen europäisch. Das geht mir fast immer so ein bisschen unter. Aber jetzt weil du jetzt schon mehrfach, ich glaube zu Recht, auf Sebastian Hoeneß verwiesen hast. Es scheint ja wirklich alles so fast sich so konzentrisch um ihn herum zu drehen. Der Normalfall ist, dass ein Trainer nicht für immer bei einem Verein bleibt. Und es gibt ja auch Szenarien, die man sich sehr leicht ausdenken kann, dass Sebastian Hoeneß weg wäre. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so ist und ich will auch nicht die Ricardo Basile Fragen stellen, die er sehr schön, finde ich, kommentiert hat. Das ist ja auch wirklich eine Unart. Aber der Verein muss ja jetzt schon drüber nachdenken, was käme denn, wenn Sebastian Hoeneß irgendwann mal ginge. Hast du den Eindruck, dass man sich darauf auch schon vorbereitet, dass man sowohl den Trainermarkt entsprechend sondiert, als auch eine Basis schafft, dass dieser Fußball weitergespielt werden kann, dass der nicht verschwindet, wenn Sebastian Hoeneß geht?
Also das ist, glaube ich, mit einer der größten Aufgaben, die es im Profifußball gibt. So ein Erbe, sollte es denn dann zu vergeben sein, das irgendwie adäquat zu füllen. Beim VfB, allen voran Fabian Wohlgemuth als Sportvorstand, aber auch Christian Gentner als neuer Sportdirektor und Alex Werle als CEO darüber, die wissen natürlich ganz genau, welchen Wert Sebastian Hoeneß nicht nur für sie hat, sondern welchen Wert er auf dem europäischen Trainermarkt hat. Das war ja schon im vergangenen Sommer so, dass es da durchaus Offerten gab, wo wirklich Top-Clubs an ihm interessiert waren. Und das wird auch in diesem Sommer so sein. Und das, was wir wissen, ist, dass Sebastian Hoeneß eben in seinem Vertrag auch eine Ausstiegsklausel hat und dass diese Ausstiegsklausel eben bis Ende April gezogen werden muss. Und nur, so habe ich es bei den Kollegen der Bild gelesen, und das sind auch unsere Infos, die nur gezogen werden kann, wenn ein Verein kommt, der auch Champions League spielt. So, was den VfB angeht, ist das ein heißes Eisen, will ich jetzt mal sagen, weil es ist ja immer schwierig, quasi so zu planen, in dem Wissen, du gehst ja im Sommer so. Ich sag mal so, derzeit ist es völlig offen. So, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn der VfB gut ins Ziel kommt. Und sehr gut ins Ziel kommen wäre Champions League, gut ins Ziel kommen wäre Europa League. Möchte ich das nicht ausschließen, dass Sebastian Hoeneß einfach hier bleibt, weil er, und das betont er immer wieder auch öffentlich und das ist keine Floskel, der weiß, was er hier hat. Der hat hier einen Standort mit einer Riesenwucht, der hat hier auch ein Standing, der hat hier auch einen gewissen Einfluss auf die Kaderplanung. Das klingt immer so negativ, aber das soll einfach bedeuten, er und Wohlgemuth haben da eine Mannschaft gebaut, die auch seinen Fußball spielen kann. So, das ist auch nicht überall so. Manchmal ist man dann wo Trainer und dann kommt der Sportdirektor oder Kaderplaner und sagt, den und den haben wir jetzt verpflichtet und die sollen bitte auch spielen. So, war in Stuttgart auch mal so. Aber mit Sebastian Hoeneß ist das funktioniert gerade ganz gut und es ist immer der Profifußball, der Erfolg im Profifußball, nimm ein Puzzleteil raus, er kann alles zusammenbrechen. Und Hoeneß ist eben das, ich wiederhole mich da, das wichtigste Puzzleteil. Ob der VfB, natürlich werden die müssen sich auf alle Szenarien vorbereiten. Ich weiß nicht, wie konkret diese Planungen sind, wie tiefergehend dieses Scouting auf dem Trainermarkt schon fortgeschritten ist. Fakt ist, sie müssen es machen und sie werden es machen. Was das Thema Spielstil von Sebastian Hoeneß angeht, ist es, glaube ich, das muss schon der erste Schritt sein, dass du dich quasi committest für den Fall, Hoeneß geht, wir wollen weiter diesen dominanten Ballbesitzfußball spielen und damit schränkst du ja quasi schon mal dann ein, okay, wir wollen jetzt keinen Trainer, der Umschaltfußball propagiert, so. Die Hoffnung oder die Variante A ist natürlich, dass sie weiter mit Sebastian Hoeneß arbeiten. Sein Vertrag läuft ja auch noch, auch wenn er die Ausstiegsklausel eben hat. Das mit Ende April ist insofern, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, dass wir Ende April absehen werden können, wohin die Reise geht. Also du wirst da wissen, geht's, also sie, ob sie oben dabei sind oder ob es vielleicht doch irgendwie ins untere Mittelfeld geht und gebankt werden muss. Und dass Sebastian Hoeneß jetzt Ja, er mag das Thema natürlich selbstverständlich nicht, wurde jetzt die letzten Wochen damit ein paar Mal wirklich auch, das nervt ihn. Ja. Er weiß aber gleichzeitig.
Das wird ihn auch im April wieder nerven, das können wir jetzt
sagen. Das wird ihm im April vermutlich noch mehr nerven als zum jetzigen Zeitpunkt. Und es ist einfach so, dass natürlich alle Fans als auch Verantwortliche hoffen, dass man ihm auch im nächsten Jahr einen Standort bieten kann, der für ihn der bestmögliche ist, auf seinen Schritten hin zu einem ganz großen Trainer. Denn wenn wir über das Potenzial von Spielern und so weiter sprechen, Sebastian Hoeneß, 42 Jahre alt, der hat noch sehr viele Jahre in diesem Business vor sich. Und ich glaube, das weiß er auch. Und das ist vielleicht dann auch ein Punkt, der für den VfB sprechen könnte, so nach dem Motto, bleib hier noch, arbeite hier noch mal ein bisschen weiter, du wirst vermutlich nicht unattraktiver werden. Aber das ist Zukunftsmusik, tue ich mich schwer. Ja, Sie wissen das, jeder weiß um die Gefahr, nenne ich es jetzt mal. Wie konkret das aktuell ist, da sagt ja auch niemand was, auch nicht im Background, so wenn du mit den Leuten drüber sprichst. Es ist Fakt, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, genauso wie man Schattenkader planen muss für den Fall, dass man doch eben am letzten Transfertag noch einen Innenverteidiger verkauft. Gleiches gilt für die Trainer. Und dann ja, ist es auch wieder eine Grundsatzfrage, was das Spielsystem angeht. Es würde natürlich sehr viel Sinn machen, dass man diesem Ansatz treu bleibt, weil ja auch, egal wie der Umbruch im Sommer ausfällt, du wirst in großen Teilen eine Mannschaft haben, die auf diesen Fußball ausgelegt ist. So. Und aber wie gesagt, sehr viel Spekulatius an dieser Stelle. Da kann ich einfach nicht konkrete Infos liefern, weil sie mir nicht vorliegen, weil sie, ich vermute es jetzt einfach mal, auch im Roten Clubhaus gar nicht so konkret schon auf dem Tisch liegen.
Ja, ja, genau. Also ich wollte jetzt auch da gar nicht, also mich nervt das Thema selbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es ist schade, dass es im Profifußball so ist, dass wir immer wieder eben, wenn du Erfolg hast, dann wirst du dafür bestraft, indem dir deine besten Spieler und die Stützen deines Erfolgs genommen werden. Und das ist ätzend, weil deswegen wird es schwierig, sich oben zu etablieren. Es ist aber eigentlich auch logisch, weil wenn du es aus Sicht der Beteiligten dir anguckst, dann wollen die sich ja weiterentwickeln. Und gerade alle, die im Leistungssport landen, die denken auch so. Die sind sehr ehrgeizig, die messen sich an ihren eigenen Zielen, die setzen sich eigene Ziele. Und da bedeutet eine Weiterentwicklung auch, ich möchte keinen Schritt zurück machen. Und wenn du dann eben einmal europäisch trainiert hast als Trainer, wäre es ein Schritt zurück, ein Jahr nicht europäisch zu trainieren. Und das Umfeld kann vielleicht sagen, ja, aber dann qualifizierst du dich doch wieder und dann wird ja alles super. Aber es wäre auch legitim, anders drüber zu denken. Aber warum ich diese Frage jetzt auch gestellt habe, war, weil unter anderem Hakuna Matata bei uns im Forum gefragt hat, wie stabil du eigentlich die Situation beim VfB Stuttgart einschätzt. Und eigentlich hast du vorhin schon einen Teil der Antwort gegeben, da hast du gesagt, nimm das Puzzlestück Sebastian Hoeneß raus und dann kann da alles zusammenbrechen. Also ist es auch wirklich so dein Befund, dass du sagen würdest, naja, das ist schon sehr, sehr wackelig alles beim VfB, was aber normal für die Branche ist. Also sagt ja eigentlich weniger über den VfB als eben über die Bundesliga.
Das klingt mir zu hart dann. Hoeneß ist der entscheidende Faktor, warum diese Mannschaft letztes Jahr Vizemeister geworden ist und auch in diesem Jahr auf dem Weg ist, ihre Saisonziele zu erreichen. Und wenn du den Faktor rausnimmst, natürlich tut das weh, haut's ins Kontor. Wenn ich mir aber die Rahmenbedingungen anschaue, die der VfB mittlerweile hat, gerade mit Blick aufs Wirtschaftliche, du hast es angesprochen, man zieht da gerade nach, man unterfüttert, dann ist es alles deutlich stabiler, als das hier schon mal war. Und also es ist insofern eine seltsame Frage, weil nimm den Cheftrainer bei jeder Bundesligamannschaft raus, das ist ein Schlag ins Kontor in der Regel, außer es ist eine völlige Gurke, was ja eigentlich auch selten vorkommt. Im Fall vom VfB Stuttgart ist, glaube ich, einfach der Faktor Sebastian Hoeneß auch mit Blick auf die Geschichte, die er mit dem VfB geschrieben hat, so eine besondere. Also von Tabellenplatz 18 zur Vizemeisterschaft zurück in den Europapokal, das ist einfach was. Er hat den Club in gewisser Weise wachgeküsst, das muss man einfach so sagen. Mit allen Faktoren, die drumherum kommen, Wirtschaftliches nachgezogen, Wohlgemut, der den Kaderumbau vorantreibt. Und insofern, finde ich, kann man nicht davon sprechen, dass der VfB da in instabil ist. Es wäre ein Riesenschlag, wenn Sebastian Hoeneß geht. Ja, absolut. Aber da hört, die stellen dann nicht in Betrieb ein. So, das ist ja auch, das liegt ja völlig auf der Hand. Und deswegen tue ich mich schwer, diese Frage irgendwie konkret zu beantworten. Ich kann da nur auf die Rahmenbedingungen verweisen, auf die handelnden Personen, die da sind, die Strukturen geschaffen haben im Sportbereich. Da geht es jetzt dann um Fabian Wohlgemuth, um Scouting-Team und so weiter, um Analyseteams. Das ist alles sehr organisch gut gewachsen in den letzten 2 Jahren, sage ich jetzt mal. Und da sehe ich einfach nicht, dass das komplett zusammenbrechen würde, wenn du jetzt deinen Cheftrainer verlierst. Da traue ich auch den Verantwortlichen einfach zu, dass sie da, sollte es denn so weit kommen, eine tragfähige Lösung finden. Ob die dann funktioniert, das ist absolute Zukunftsmusik. Die Gesamtsituation beim VfB würde ich schon deutlich, deutlich stabiler einschätzen, als sie es schon mal war. Und da spielt vor allem das Wirtschaftliche eine Rolle. Also du hast da einfach mittlerweile, ich möchte den Begriff Weltmarkenbündnis jetzt nicht nennen, aber du hast da einfach Partner an deiner Seite. Ich nenne jetzt einfach mal die LBW Bank, die das jetzt nicht für 1-2 Jahre machen, sondern die da schon ein strategisches Interesse haben und die jetzt nicht, wenn Sebastian Hoeneß im Sommer gehen sollte, müssen ja immer im Konjunktiv sprechen, die dann sagen, ah ja, oh nee, okay, dann ziehen wir uns jetzt hier wieder zurück. So, also Rahmenbedingungen sind da, wirtschaftliches Fundament wird stärker und das sind eigentlich die Voraussetzungen, die es möglich machen, sollte man so einen Umbruch auf der Cheftrainerposition eben managen müssen. Das macht's leichter. Ob's dann funktioniert?
Das ist ja das. Wir reden hier über, wir fordern Planbarkeit für einen Teil ein, der nicht planbar ist. Also ganz viel im Leistungssport ist nicht planbar, weil es an vielen Kleinigkeiten hängt. Und letztlich ist Fußball ein Spiel, in dem der Zufall noch eine viel größere Rolle spielt als in vielen anderen Sportarten. Das heißt, sogar auf dieser Ebene ist er nicht planbar. Dennoch muss man das natürlich erwarten und erhoffen, gerade weil eben früher Teams immer wieder sehenden Auges in solche Situationen reingerauscht sind und man dann im Nachhinein festgestellt hat, ihr hattet ja überhaupt nichts euch überlegt für Fall ABC. Deswegen muss man das eben abfragen und man muss hoffen, dass da auch die Verantwortlichen entsprechend handeln. Man wird es aber immer erst ex post bewerten können. Gleichzeitig glaube ich aber, der letzte Punkt, den du angesprochen hast, das ist der, der beim VfB dann wirklich zu tragen kommt. Wenn wir immer davon sprechen, ein Team hat jetzt wieder den Erfolg, den es früher mal hatte, der Verein XY ist wieder da, wo er, Zitat, hingehört, dann ist damit ja auch das Wirtschaftliche gemeint. Sportlich kann man da immer ganz wunderbar drüber streiten, ob das jetzt wirklich schon so der Fall ist oder das jetzt nur ein Ausschlag nach oben war. Aber im Umfeld gibt es eben einfach eine Kategorie von Vereinen in Deutschland, die gezeigt haben, dass sie vom Umfeld her das aktivieren können, dass sie quasi ihre komplette, nicht nur die Region, sondern auch darüber hinaus ins Stadion bekommen, dass sie Merchandise verkaufen ohne Ende, dass sie interessant sind für Sponsoren. Und da gehören eben Vereine hin wie der HSV, wie Schalke 04, etwas regionaler, aber auch Kaiserslautern könnte man dazu nennen. Früher hätte man gesagt 1860, leider, die haben sich jetzt draus verabschiedet, aber halt definitiv auch eben so jemand wie der VfB Stuttgart. Und wenn man jetzt in der zweiten Liga durchgehen würde, gäbe es da noch viele weitere Beispiele. Nürnberg könnte zum Beispiel vielleicht auch noch so eins sein, müsste man allerdings mal sehen, weil da sind die glorreichen Zeiten schon sehr lange vorbei. Aber du siehst eben bei diesen Vereinen, wenn der Erfolg mal da ist. Und Erfolg kann dann auch bedeuten, wir bleiben dramatisch in der Klasse und spielen zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder guten Fußball, den man sich gerne anguckt, dann sind die Leute da. Weil die Leute, der harte Kern war eh immer da, der war nie weg, aber dann kommen sie. Und dann wird es auch wieder interessant für Sponsoren. Und dann macht es auch wieder Spaß, in die Loge zu gehen. Und dann kommst du eben deshalb viel leichter wieder auf ein Niveau zurück, das du wirklich früher mal hattest. Und ich glaube, da stimmt es nämlich, dass der VfB da jetzt gerade wieder dort ist, wo er hingehört, qua seiner Struktur, weil er hat dieses starke Umfeld, er hat diese Sponsoren, er hat den Spiegeltunnel.
Das genau, ist und der Fall. Lass mich da kurz ergänzen. Der VfB war ja genau einer der Vereine, wo jedes Mal, wenn ich mit einem Kollegen von außerhalb gesprochen habe, war es ein Thema, wieso kriegt dieser Club ist nicht hin, diese wirtschaftsstarke Region zu aktivieren, hast du es genannt, ist ein super Begriff. Und das war jahrelang einfach für die Unternehmen hier unattraktiv, mit dem VfB in Verbindung zu sein. So, es gibt große Unternehmen, die sich peu à peu zurückgezogen haben. Kärcher zum Beispiel. Es gibt Unternehmen, die abgewunken haben, wenn da ein Marketingvorstand vom VfB kam und gesagt hat, Leute, wollt ihr uns verarschen? So, und jetzt eben, um den Bogen ins Jetzt zu schlagen, hast du Porsche, Mercedes und die LBW Bank mal so als deine Partner. Und das sind jetzt keine, das sind wirklich Weltfirmen oder halt, also das sind einfach stabile Partner, die du wieder an dich gebunden hast, die zudem aus der Region kommen und die eben auch, und das war eben diese Hoffnung, die man mit dem Weltmarkenbündnis verbunden hat und die jetzt in der Rückschau auch funktioniert hat. Die haben eine Sogwirkung entfaltet. Die haben eben dadurch signalisiert, Leute, ey, wir sind da an Bord, das ist gut. Und ach Mensch, wenn die es machen, ja. Und da ist eben genau der entscheidende Unterschied. Da sehe ich den VfB wirklich sehr stabil gerade aufgestellt. Das sieht gut aus, das hat Hand und Fuß, das ist auch langfristig angelegt. Und das ist eben eine der Grundvoraussetzungen, dass du es eben schaffst, diesen sportlichen Erfolg auch mittelfristig zu festigen. Wenn du das nicht hast, ist es quasi unmöglich, glaube ich, dass du dich da oben irgendwie sportlich festbeißt und sportlich eine Relevanz, eine Attraktivität auch für Spieler und Trainer entwickeln kannst. Also diese Vertragsverlängerung, Angelo Stiert, das musst du ja auch finanzieren können, dass der jetzt 4,5 Millionen im Jahr verdient. So, das muss ja alles getragen sein, und dafür spielt eben dieses Umfeld, diese Rahmenbedingungen die entscheidende Rolle.
Und das macht dann eben einfach den Unterschied aus, ob der erste FSV Mainz 05 die Champions League erreicht oder der VfB Stuttgart. Der Unterschied ist eben genau dieses Delta, das du wirtschaftlich hebeln kannst. In der Vergangenheit hatten wir aber auch durchaus den Fall, dass die großen Marken, und gerade ein Automobilhersteller war da ja immer sehr tief mit dabei mit seiner Bank, dass die manchmal den VfB auch fast so ein bisschen im Griff hatten, also mit dem Zu- oder Aufdrehen des Geldhahns. Zumindest Freddy Bobic hat da immer sehr gerne Geschichten drüber erzählt, wenn er versucht hat, da mal nur 1,5 Millionen Euro mehr noch rauszubekommen. Jetzt hatten wir müssen da jetzt, glaube ich, nicht mehr ins Detail gehen, so spät in der Sendung, aber wir hatten ja gerade im Aufsichtsrat da ja durchaus große Bewegungen, haben wir ja hier im Rasenfunk auch begleitet, ihr ja sowieso bei euch im Podcast, mit dem Einstieg von Porsche und dem erzwungenen Abgang von Klaus Vogt als Präsident und ja auch Aufsichtsratsvorsitzender. Jetzt ist bei Porsche gerade auch ziemlich viel im Wandel. Offenbar soll da der Vorstand Lutz Meschke auch gehen. Wie sehr glaubst du, könnte das nochmal ein Thema werden, dass ja diese Partner, die reingekommen sind, auch alles sehr selbstbewusste Unternehmerpersönlichkeiten sind, die ja auch gestalten wollen und die vielleicht dann auch in dem Bereich mitreden wollen, der nicht ihre Kernkompetenz ist, nämlich Leistungssport?
Ja, da reden wir jetzt hier über Lutz Meschke, der auch so ein bisschen treibender Faktor war insgesamt hinter diesem Einstieg. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wenn Lutz Meschke das Unternehmen Porsche verlassen muss, wonach es ja aussieht, dass die dann ihr Engagement beim VfB in Frage stellen. Also ganz und gar nicht. Also das ist eher so, dass sich die Frage stellt, sitzt Herr Meschke künftig noch im Aufsichtsrat und ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Rein formal ist dieses Aufsichtsratsmandat nicht an die Zugehörigkeit an das Unternehmen dann gebunden. Also theoretisch wäre das möglich. Es ist allerdings hochgradig unwahrscheinlich. Ich habe dazu Anfang der Woche auch bei Porsche mich ein bisschen umgehört, und da wurde eben gesagt, wir klären jetzt das Vorstandsthema, und wenn das geklärt ist, wird entschieden, wer künftig im Aufsichtsrat sitzt. Und da schimmerte für mich schon deutlich durch, dass sollte Meschke gehen müssen, der auch raus ist aus dem Aufsichtsrat. Und das würde wiederum bedeuten, dass du da einen sehr dominanten und sehr selbstbewusst auftretenden Herren aus der Automobilbranche weniger dort sitzen hast. Damit hat der VfB schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit schon. Wilfried Port ist der Name damals von Mercedes, der im Aufsichtsrat sehr kontrovers aufgetreten ist, nenne ich es jetzt mal so neutral, es mir eben möglich ist. Und da wird es eben auch Verschiebungen geben, aber ich habe es ja schon angesprochen, da wird es ohnehin Veränderungen geben, weil eben die EV-Vertreter, die im Aufsichtsrat sitzen, die werden eben neu gewählt im im März. Also die Vertreter werden gewählt und die müssen eben gewählt sein, um dann für den e.V. eben auch im Aufsichtsrat dann dort sitzen zu können. Der Präsident zum Beispiel stellt sich zur Wiederwahl, wenn das nicht klappt. Ja, da könnte sich was verschieben. Aber auch da sind wir eigentlich eher im Bereich Kaffeesatzleserei, weil Präsident, Präsidium, Vereinsbeirat, da wird einfach die komplette Führungsriege neu gewählt, also Superwahljahr. Und wie sich das dann letztlich in der Zusammensetzung auswirken kann und wenn dann auch noch Lutz Meschke gehen sollte, wonach es aussieht, zu viele Wenns, zu viele, oh, müssen wir mal schauen. Schwieriges Thema. Fakt ist, diese selbstbewussten Manager, die gerne aus der Automobilbranche kommen, die das da irgendwie gefühlt auch, das ist so ein dummes Klischee, aber es scheint halt auch einfach was Wahres dran zu sein, gewohnt sind, da auch so aufzutreten. Ich glaube, dass das dem Gremium ganz gut tut, wenn das ein bisschen zurückgefahren wird. Wie das dann in der Zusammensetzung funktioniert, also es sind ja immerhin 10 Leute, die da aktuell sitzen, das sind ja auch eine ganze Menge, das muss ich zeigen. Was man bislang sagen kann, ist, dass seitdem der Dietmar Allgeier, der ist der Interimspräsident, der das von Klaus Vogt quasi übernommen hat, der sich jetzt auch zur Wiederwahl stellt, das ist ein Kommunalpolitiker hier aus dem Landkreis Ludwigsburg, dass der das wahnsinnig gut moderiert bekommen hat. Also der hat da sprichwörtlich Ruhe reingebracht. Die Aufsichtsratsthematik ist gerade keine. Und das ist eine große Leistung. So, sieht auch schwer danach aus, dass er einfach, dass er für die 5 Jahre volle Amtszeit gewählt wird. Er ist ja gerade nur bestellt interimistisch für dieses Amt. Und das wäre, glaube ich, jetzt unabhängig, ob es denn Dietmar Allgeier ist oder nicht, die Hoffnung, die hier verknüpft ist beim Thema Vereinspolitik, dass man da endlich mal wirklich auch dann 5 Jahre lang Ruhe hat. Das wird es nicht geben, das kann ich jetzt schon abräumen. Aber eben, dass man nicht mehr in diese Grabenkämpfe, in diese Kulturkämpfe der letzten Jahre reinrutscht, das wäre schon mal, da wäre dem Verein und damit auch der AG und letztlich damit dann dem großen VfB natürlich sehr geholfen, wenn man solche Konflikte künftig nicht mehr im eigenen Haus austragen muss.
Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wenn es presserechtlich ein bisschen einfacher wäre, über die Arbeit in Aufsichtsräten zu berichten, denn da gibt's ja Geheimhaltungsvereinbarungen und so weiter und so fort, dann könnte man da über den Fußballbereich sehr interessante Geschichten erzählen. Man glaubt nicht, wie oft in diesem Gremium, das eigentlich gar nicht so sehr im Operativen drin hängen sollte, das aber dann doch der Fall ist. Und vielleicht darf ich die kleine Schleife binden. Schaut euch einfach an, wie der FC Bayern seinen Aufsichtsrat in Anführungszeichen im Griff hält, indem er da absolute Fußball-Alpha-Tiere reinsetzt. Und dann völlig klar ist, wenn bei einer sportlichen Entscheidung von dieser Person eine Richtung vorgegeben wird, dann werden sich alle anderen unterordnen. Und schaut euch die Aufsichtsräte an, wo das nicht der Fall ist, wo dann eben einfach die Vorstände großer Unternehmen so miteinander beraten, wie sie das jetzt sehen mit, geben wir diesen Transfer frei, geben wir diese Vertragsverlängerung frei. Man kann da Unterschiede sehen und vielleicht habe ich damit auch indirekt über den VfB gesprochen. Ich weiß es nicht. Werden wir nie erfahren, denn jetzt ist leider die Sendung vorbei. Es tut mir so leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber, Danny, es hat sehr, sehr große Freude gemacht, mit dir mal wieder auf den VfB zu blicken. Ich habe auch Dinge wieder für mich neu sortieren können. Ich glaube auch zu verstehen, wo der VfB gerade steht. Und genau wissen wir es ja sowieso erst. Nicht nur nach dem Februar der Wahrheit, sondern erst im Mai. Ich sag's dir, mein Gefühl sagt mir, das wird bis zuletzt könnte richtig sein, spannend
ja.
bleiben.
Ja, ja. Und da sind wir eher froh, dass wir jede Woche bei uns im Podcast über den VfB sprechen können, weil man dann einfach noch regelmäßiger diese ganzen Themen diskutieren kann, die eben gerade da liegen. Und deswegen, ja, ich sag super danke für die Einladung, aber es ist ein total schwieriger Zeitpunkt gewesen, habe ich jetzt auch im Gespräch gemerkt, weil eben du in ganz vielen Bereichen an so Wegmarken stehst und es ist einfach nicht klar, geht's nach links, geht's nach rechts, geht's geradeaus und wo führt dieser Weg dann hin? Ist super spannend, aber es ist halt eben auch der Grund, warum gerade so Clubs wie der VfB einfach auch als Berichterstatter, dass es so spannend ist. Es gibt immer Themen, es gibt immer auch abseits des Rasens, wie wir ja jetzt hinten raus auch gemerkt haben, großen Bedarf an Informationen und Aufklärung und kritischem Nachfragen oft auch. Und macht einfach großen Spaß. Und deshalb nochmal vielen Dank für die Einladung hier im Rasenfunk. Immer gerne.
Das freut mich sehr zu hören. Ja, vielen Dank dir, hört alle. Wir sprechen über den VfB und alles, was du gesagt hast, wird ja auch daraus bestätigt, dass es allein gefühlt 12 VfB-Podcasts gibt. Da sieht man mal, wie viel man über den VfB berichten kann. Anders vielleicht noch als über manch andere Vereine. Das muss man hier an der Stelle dann doch auch nochmal erwähnen. Also danke dir, lieber Danny. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst, ihr habt diese Folge hier möglich gemacht. Der Rasenfunk ist fern jeder Aufsichtsräte. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und da möchte ich mich in dieser Folge bedanken bei JKH, bei Malte, bei Isaac, bei Jan, bei Fritti Scampi 123, bei Marco aus Köpenick und bei Robinho92. Auf rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht mit kleinen Beträgen, geht mit großen Beträgen. Am besten ist ein Dauerauftrag, dann kommen 100% davon bei uns an. Schaut gerne auf rasenfunk.de/supportersclub. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht doch gerne in unser Forum mitmachen.rasenfunk.de, ist da die Adresse. Wir freuen uns sehr über Input und auch über Feedback zu Folgen wie dieser. Vielen herzlichen Dank, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.